Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Malaria ist eine der tödlichsten Infektionskrankheiten. 250 Millionen Menschen stecken sich jährlich damit an, laut Weltgesundheitsorganisation. Und rund 600.000 sterben daran pro Jahr. Alles wegen einzelliger Parasiten der Gattung Plasmodium, die von Stechmücken übertragen werden. Aber wie kam es überhaupt dazu, dass diese Malaria-Erreger sich rund um den Globus ausbreiten konnten? Und welche Rolle spielten unsere Vorfahren dabei? Paläogenetische Analysen, beschrieben heute im Fachmagazin Nature, liefern jetzt Antworten. Ich konnte darüber heute mit Professor Johannes Krause sprechen, Direktor am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Meine erste Frage an ihn: Wie ist das Forschungsteam aus 21 Ländern vorgegangen, um die Verbreitungsgeschichte von Malaria zu rekonstruieren?
Also Malaria war sehr verbreitet noch vor 100 Jahren. Es gab dann mit massivem Gifteinsatz in den 50er, 60er, 70er Jahren eine große Kampagne, um den Erreger in großen Teilen der Welt auszurotten. Was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben geschaut, wie er denn in der Vergangenheit verbreitet war, indem wir Skelette analysiert haben. Wir haben in unserem Labor über 20.000 Skelette in den letzten 10 Jahren analysiert und wir haben jetzt einfach nach Erreger-DNA geschaut und konnten tatsächlich in einer Reihe von Individuen knapp 40 Erreger-DNA nachweisen von 3 unterschiedlichen Malaria-Erregern, Plasmodium falciparum, Vivax und Malariae, die alle 3 Malaria verursachen, wobei Falciparum, das ist die tödliche Form der Malaria, Vivax eher eine chronische Infektion und Malariae auch. Und haben so jetzt einen zumindest Überblick, welche Varianten in den letzten 5.500 Jahren, das ist das älteste Genom, was wir analysiert haben, in unterschiedlichen Teilen der Welt verbreitet waren.
Wie sind Sie an diese Proben rangekommen? Wie wurden die ausgewählt? Musste man mehr oder weniger nehmen, was man bekommen konnte? Oder haben Sie quasi bewusst auch auf interessante Hotspots der Menschheitsgeschichte geschaut bei der Auswahl?
Also in meinem Labor wird tatsächlich die Menschheitsgeschichte auf allen Kontinenten rekonstruiert mit Hilfe von genetischen Daten aus der Vergangenheit. Und wir haben einfach uns an diese Projekte drangehängt und haben diese Daten dann auch auf Malaria untersucht. Und wir haben sehr viele Projekte in Europa, aber auch in anderen Teilen der Welt, wo die DNA zumindest aus den Knochen extrahiert werden kann. In Afrika haben wir relativ wenig Projekte, weil die DNA-Erhaltung in Afrika einfach nicht so gut ist. Da ist es sehr warm, die DNA zerfällt in den Knochen und wir können deshalb weniger DNA aus den Knochen extrahieren und sind deswegen mit einem starken Fokus in Europa, Asien und dann auch Südamerika auch für dieses Projekt gelandet.
Das heißt, Sie können quasi das Genom des Malaria-Erregers tatsächlich auch in den Knochen, in den fossilen Knochen vor langer Zeit Verstorbener nachweisen oder spielten auch die Zähne eine Rolle?
Also wir haben es sowohl in Knochen als auch in Zähnen. In Zähnen ist es tatsächlich etwas besser erhalten. Zähne sind durchblutet und der Erreger selbst befindet sich ja im Blut und wurde wahrscheinlich deshalb, als die Person einst gestorben ist, vielleicht sogar am Erreger selbst, dann im Knochen oder im Zahn hinterlassen. Wir bekommen es dann quasi aus diesem Material noch raus. Das ist quasi aus dem eingetrockneten Blut, was im Zahn oder Knochen vorhanden war.
Was sind denn jetzt neue Erkenntnisse, die auf Basis dieser Genom-Datenanalysen möglich geworden sind?
Eine der großen Fragestellungen war es zum Beispiel, wie die Malaria nach Amerika gekommen ist. Es gibt sowohl Falciparum als auch Vivax, also beide Formen in Amerika heute. Und da war die Frage, kam diese Erreger mit den ersten Menschen, die vor über 10.000 Jahren nach Amerika eingewandert sind, oder erst nach der Entdeckung im 15. 16. Jahrhundert. Und unsere Daten zeigen ganz klar, dass es tatsächlich im 16. Jahrhundert der Erreger Vivax nach Amerika kam. Wir haben jetzt Erreger aus dieser Zeit, die aber europäischen Varianten entsprechen. Das heißt, er kam aus Europa, wahrscheinlich mit den Eroberern, quasi nach der Entdeckung von Kolumbus. Und der andere Erreger, Falciparum, der tödliche Malaria verursacht, der kam wahrscheinlich etwas später, aber dann auch in dieser Zeit durch den transatlantischen Sklavenhandel, weil die Formen, die wir dort finden, sind sehr eng verwandt mit denen, die wir in Westafrika sehen. Aber es gab quasi vor der Entdeckung Amerikas im 15. Jahrhundert keine Erreger in dieser Region. Das heißt, er ist relativ vor kurzer Zeit aus nach Amerika gekommen.
Das heißt, Kolonisierung quasi als ein Wegbereiter, dann der Sklavenhandel für die Malaria-Erreger. Ein anderer Verbreitungsweg, natürlich ganz klassisch, Militär, Soldaten. Da haben Sie auch ein ganz spannendes Beispiel aufgetan, das in Belgien spielt. Können Sie da was dazu sagen? Da geht es ja um die regionale Verbreitung von Malaria in Europa letztlich.
Genau, wir haben einen Friedhof analysiert aus Mechelen, also in Belgien. Das sind mehrere tausend Individuen, die dort bestattet sind. Wir haben mehrere hundert untersucht, haben Erreger und gefunden sogar mehrfach Infektionen. Und spannend war, dass wir dort vor allem im 16. Jahrhundert viele Individuen haben, die eine zum Teil Doppel dann auch Infektion aufweisen, auch mit Falciparum, das eigentlich eine eher tropische Malariaform ist, die eigentlich in Mitteleuropa gar nicht vorkommen sollte. Und als wir dann die DNA der Menschen uns angeschaut haben, haben wir gesehen, dass diese Individuen eine Signatur aufweisen, die eher auf eine südeuropäische Herkunft hindeuten. Das war damals auch Teil von Spanien, vom Habsburgerreich. Es gab ein spanisches Militärkrankenhaus direkt neben diesem Friedhof. Das heißt, das waren wahrscheinlich Soldaten, die den Erreger mitgebracht haben. Es ist dann durchaus auch möglich, dass es dann auch zu lokalen Ausbrüchen gekommen ist mit dem Eintrag dieses Erregers. Wobei zumindest diese tropische Form der Malaria eigentlich die europäischen Winter nicht überstehen sollte. Wobei wir natürlich im Moment in einem Punkt sind, wo durch die Klimaerwärmung sich die Temperaturen erhöhen und dementsprechend natürlich auch die Gefahr steigt, dass der Erreger auch in Zukunft vielleicht sogar wieder in diese Regionen einwandert.
In einem Flusstal in Nepal haben Sie offenbar die älteste bekannte Malaria-Infektion dingfest machen können, und zwar auch an einem Ort, also 2800 Meter über dem Meer gelegen, wo man sich letztlich fragen muss, wie konnte da überhaupt der Überträger, also die Anopheles-Mücke, hinkommen und Menschen infizieren? Haben Sie da eine Antwort?
Ja, es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Anopheles-Mücke, also den Erreger dort direkt auf diese Menschen übertragen hat. Wir vermuten, dass diese Person selbst eine gewisse Mobilität im Leben erfahren hat. Es ist nicht so weit weg. Es sind vielleicht nur 50, 60 Kilometer bis ins Flachland in Nepal oder Indien. Man kann sich vorstellen, dass diese Person wahrscheinlich vielleicht über Handelswege eine gewisse Zeit verbracht hat im Flachland, sich dort infiziert hat und dann quasi Infektionen und den Erreger mit in diese Höhe gebracht hat. Das ist quasi das tibetanische Hochland, in dem diese Person einst gestorben ist. Und auch die genetische Signatur dieser Person zeigt, dass sie dort wahrscheinlich auch herkommt. Und das zeigt uns interessanterweise halt auch etwas über Mobilität in der Vergangenheit. Wir verwenden jetzt als Krankheitserreger, um uns zu sagen, was war quasi die Geschichte dieser Person. Das ist ein ganz interessanter neuer Ansatz, um etwas auch über Mobilität in der Vergangenheit zu erfahren.
Die Analyse alter DNA verrät, wie sich Malariaerreger in den vergangenen 5000 Jahren verbreitet haben und welche Rolle der Mensch dabei gespielt hat. Ich sprach darüber mit Professor Johannes Krause, Direktor am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig.